kleine Vorbereitung. Aber falls ihr den Text schon mal aufschlagen wollt, Philipper 2, 5 bis 11. Das kam aus, ne? Philipper 2, 5 bis 11. Ich lese mal vor nach der Basisbibel. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über alle Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi. Die Gemeinde, das sind die durch Jesus Christus geheiligten Menschen. So schreibt er das am Anfang des Briefes. Die Gemeinde, das ist aber auch eine Institution, eine Struktur. Deshalb spricht Paulus besonders auch die Mitarbeiter der Gemeinde an, im Kapitel 1, Vers 1. Als Paulus diesen Brief schreibt, sitzt er gerade in einem Gefängnis. Paulus war mehrfach im Gefängnis. Der Brief trägt auch kein Datum. Also wissen wir nicht, wann und wo Paulus diesen Brief geschrieben hat. Jedenfalls hat Paulus keine Ahnung, ob er dieses Gefängnis überhaupt lebendig verlassen wird. Trotzdem behält Paulus seine Hoffnung. Die Menschen, welche für das Gefängnis zuständig sind, die wissen, Paulus ist kein Verbrecher. Wenn er im Gefängnis sitzt, dann allein aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus. Außerdem nehmen sich andere Christen Paulus zum Vorbild. Sie wagen inzwischen viel mehr, um die Botschaft von Jesus Christus ohne Furcht zu verkünden. All das steht im ersten Kapitel des Briefes. Mit seinem Brief hat Paulus ein Ziel. Die Liebe zu Christus soll bei den Christen in Philippi wachsen. Diese Liebe, die soll aber auch auf einem immer besseren Fundament stehen. Deshalb will Paulus bei den Christen in Philippi ihre Erkenntnis und ihr Verständnis vermitteln und fördern. Die Christen sollen Christus nicht nur lieben, sie sollen Christus immer besser kennenlernen, sie sollen die Grundlage ihres Glaubens immer besser verstehen. Paulus nimmt sich Zeit, er sucht nach Worten, er möchte den Christen in Philippi vermitteln, was ihm wichtig geworden ist. Deshalb schreibt Paulus diesen Brief. Im zweiten Kapitel seines Briefes, da wo auch der Text her ist, den ich eben vorgelesen hatte, in diesem zweiten Kapitel kommt Paulus auf die Gemeinschaft zu sprechen. Paulus hat seinen Brief auf Griechisch geschrieben und das griechische Wort Koinonia, das übersetzen wir mit Gemeinschaft. Im Ersten Testament, im Alten Testament, da wird das Wort Gemeinschaft nur für das Verhältnis von Mensch zu Mensch benutzt. Wenn ihr Bibelstellen dazu braucht, sprecht mich gerne an. Ich habe sie hier aufgeschrieben. Erst das Zweite Testament, das Neue Testament, das benutzt das Wort Gemeinschaft auch für die Beziehung zu Gott. Gemeinschaft bedeutet eine enge Verbindung durch gegenseitiges Anteil geben und Anteil nehmen. Wenn wir die biblischen Texte studieren, dann kommen wir zu dem Schluss, Gott ist in sich selbst Gemeinschaft. Gleich im ersten Schöpfungsbericht spricht Gott von sich selbst in der Wir-Form. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott im Plural, und wenn er Menschen nach seinem Bild schafft, dann kommt auch Plural dabei raus. Es war also bei Gott nie vorgesehen, den Menschen als Einzelgänger zu schaffen. Auch wenn hier in diesen Versen jetzt von Mann und Frau die Rede ist, müssen wir nicht gleich an Ehe denken. Ganz allgemein sind Menschen seit ihrer Schöpfung auf Gemeinschaft angelegt. Gemeint ist die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Die Gemeinschaft mit Gott, das hat damit zu tun, dass wir als Menschen Ebenbild Gottes sind. Vielleicht würden wir heute sagen, wir sind kompatibel. Es kann Austausch stattfinden. Und Gott selbst ist auch kein Einzelgänger. Gott ist in sich selbst Gemeinschaft. Am Anfang lebt die Menschheit in Gemeinschaft mit Gott. Gott ist mit der Menschheit im Gespräch. Es herrscht Vertrauen auf beiden Seiten. Gott hat einen wunderbaren Lebensraum für die Menschheit geschaffen und die Menschheit hat den Auftrag, diesen Lebensraum zu füllen und zu gestalten. Aber dann kommt der Tag, an dem die Menschheit ihr Vertrauen in Gott verliert. Die Menschheit lässt sich einreden, dass Gott der Menschheit etwas vorenthält. Wie wäre es, wenn die Menschen sein könnten wie Gott? Die Menschen sind nicht damit zufrieden, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Sie wollen Gottes Platz einnehmen. Die Menschheit kann nicht mit Gott Gemeinschaft haben, wenn sie Gott seinen Platz streitig macht. Wenn die Menschheit Gott gegenüber misstrauisch ist, funktioniert die Gemeinschaft nicht mehr. Also haben die Menschen nur noch sich selbst. Aber auch zwischen den Menschen nistet sich Misstrauen ein. Die Menschen haben Böses im Sinn, 1. Mose 6, Vers 5, und dieses Böse zerstört die Gemeinschaft. Gott macht mit einer Familie einen Neuanfang. Noah baut ein großes Rettungsboot. 8 Personen überleben die Sintflut. Diese Familie, die hat Gott speziell ausgesucht. Trotzdem haben die Menschen Gott schon nach kurzer Zeit wieder vergessen. Sie tun, was sie wollen. Die Menschen organisieren sich, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Die Menschen bilden eine Gesellschaft, um einen Turm zu bauen. Dieses gemeinsame Ziel wird in gewisser Weise der neue Gott der Menschen. Also dieses gemeinsame Ziel wird der neue Gott der Menschen. Doch Gott zerschlägt die menschliche Gemeinschaft in viele einzelne Gruppen. Unterschiedliche Sprachen führen dazu, dass sich Gruppen voneinander abgrenzen und eine Vielzahl von Kulturen entsteht. 10 Generationen später sucht Gott sich ein kinderloses Ehepaar aus, Abraham und Sarah. Letzten Sonntag haben wir einen Teil der Geschichte von Abraham gesehen. Gott lässt aus Abraham und Sarah, diesem kinderlosen Ehepaar, ein großes Volk werden, das Volk Israel. Gott prägt die Kultur dieses Volkes, indem Gott Gewohnheiten vorgibt und Gesetze vorgibt. Gott nutzt die Geschichte des Volkes Israel, um sich in der Welt bekannt zu machen. So lässt Gott dem Pharao ausrichten, also in der Zeit, als das Volk Israel in Ägypten war: Ich habe dich am Leben gelassen, damit ich an dir meine Macht zeigen kann. Man soll auf der ganzen Erde von mir erzählen. Das sagt Gott zu Pharao, und diese Geschichte studieren wir gerade im Bibelpunkt. Deswegen auch, ja, sind solche Gedanken dann frisch im Gedächtnis und kommen auch in der Predigt wieder vor. Aber herzliche Einladung zum Bibelpunkt. Innerhalb des Volkes gibt es immer wieder Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Da sind Mose, Josua, Samuel, David, Salomo, Elia, Elisha, Jesaja, Jeremia, Daniel und viele andere mehr. Aber diese Verbindung zu Gott, die beschränkt sich auf einzelne Personen in besonderen Situationen. Das Volk Israel als Ganzes ist mal mehr, mal weniger mit Gott verbunden. Ganz allmählich wird dann im Ersten Testament eine neue Sicht eingeführt, eine neue Sicht darauf, wer wirklich mit Gott verbunden ist. Äußere Zeichen können täuschen. Es kommt auf das Herz an, auf das Zentrum des Menschen. Es kommt auf die innere Verbundenheit mit Gott an. Für die, die es interessiert, da genauer nachzulesen, da kommt dann das Wort Beschneidung. Also die äußere Beschneidung ist ja das Bundeszeichen im ersten Bund, im alten Bund. Und dann wird aber ein Begriff eingeführt, dass Gott sagt: Eigentlich müsstet ihr an eurem Herzen beschnitten sein. Das ist das, was zählt. Und da gibt es auch verschiedene Bibelstellen. Sprecht mich an, wenn ihr das mal genauer nachlesen wollt. Dieses Kennzeichen der inneren Verbundenheit mit Gott, das trifft perfekt auf Jesus Christus zu. Nach seiner Taufe durch Johannes den Täufer, da stellt sich Gott ausdrücklich zu Jesus. Eine Stimme vom Himmel sagt über Jesus: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Matthäus 3, 17. Gleichzeitig ist Jesus, was die äußeren Gegebenheiten betrifft, Teil des Volkes Israel. Jesus lebt in der von dieser Kultur und Sprache geprägten Umwelt. Seine Rede nutzt Bilder und Ausdrucksweisen dieser Zeit und Tradition. Und deshalb sagt Paulus in unserem heutigen Text: Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Wie ist Jesus dahin gekommen? Hierzu gibt es unterschiedliche Hinweise im Zweiten, im Neuen Testament. Einerseits ist da das Wunder seiner Geburt. Noch bevor Maria und Josef zusammen waren, ist das Kind Jesus bereits unterwegs. Dazu gibt es eine Reihe von Wundern und Begebenheiten rund um Jesu Geburt, die uns zeigen: Hier hat Gott seine Hand mit im Spiel. Das ist die eine Seite. Andererseits wächst Jesus ganz normal auf. Als Baby muss er gewickelt werden, er wächst heran, er gehorcht seinen Eltern, er lernt das Leben kennen, er studiert die Schrift, das Erste Testament. Jesus wird in den Evangelien so deutlich als Mensch geschildert, dass manche dachten, Jesus war ein besonders guter Mensch, der deshalb quasi von Gott adoptiert wurde. Aufgrund des Wortes Adoption wird diese Auffassung Adoptionismus genannt. Und diesem Adoptionismus wurde immer widersprochen. So zum Beispiel auf der von Karl dem Großen geleiteten Reichsversammlung im Jahre 792 hier in Regensburg. Allerdings muss man auch sagen, im frühen Mittelalter wurde das Göttliche in Christus stark überbetont, so herausgestellt, als wenn Christus fast nichts Menschliches mehr an sich hätte. Und dann versteht man auch, dass eine Überbetonung in eine Richtung dann auch eine Reaktion zur Folge hat, wenn Leute eben Texte lesen und versuchen, das einzuordnen und machen sich halt ihre Gedanken. Nun diskutiert Paulus in unserem Text allerdings keinen Zustand von Jesus Christus, sondern er schreibt von einem Weg, den Christus gegangen ist. Er schreibt, er war von göttlicher Gestalt. Ich lasse ein bisschen paar Dinge aus dem Text, um deutlicher zu machen, worauf es jetzt hier ankommt. Also er war von göttlicher Gestalt, er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allen dem Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Jesus Christus ist der Herr. Es ist also ein ganzer Weg, den Christus geht. Es ist kein statischer Zustand, über den man diskutieren kann, sondern ein Weg, den man mitgehen kann. Wenn wir also wieder zurückkommen auf den Gedanken der Gemeinschaft, auf Koinonia, dann können wir sagen, Christus war in der Gemeinschaft mit dem Vater und diesen Platz verlässt Christus. Statt lasst uns Menschen machen, taucht im Text der Gehorsam auf. Christus legt die göttliche Gestalt ab und wird ein Mensch. Er wird ein Mensch, der Gott gehorsam ist. Als Mensch hat Jesus Gemeinschaft mit den Menschen. Jesus ist Teil seiner Familie und seines Dorfes. Jesus sammelt andere Menschen um sich. Eine Gemeinschaft entsteht. Er teilt das Leben mit ihnen, er isst, was sie auch essen, er feiert ihre Feste, er wird berührt davon, wenn Menschen in Not sind, er wird zwischendurch müde und muss schlafen. Christus ist Mensch unter Menschen, er ist so sehr Mensch, dass seine Gegner denken, sie könnten ihn töten. Ich meine, das zeigt ja, wie menschlich Jesus ist. Gewirkt hat. Außerdem, wenn Menschen sich Gott vorstellen, dann ist dieser Gott immer weit weg von den Menschen. Doch Jesus hat sich in keiner Weise von den Menschen distanziert. Jesus Christus pflegt Gemeinschaft mit den Menschen. Christus hat sich auf den Weg gemacht, um uns Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückzuführen. Paulus denkt an das Vorbild von Jesus Christus, wenn er uns zur Gemeinschaft aufruft. Jesus Christus sollte unser Vorbild sein für die Art, wie wir miteinander umgehen. So schreibt Paulus bereits in Vers 2b, seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Wir finden also zwei grundlegende Eigenschaften bei Jesus Christus, die Liebe zu den Menschen sowie den Gehorsam Gott gegenüber. Beides, die Liebe und der Gehorsam, die sind so stark, dass Jesus dafür in den Tod geht. Weil Jesus die Menschen liebt und weil Jesus seinem Vater gehorsam ist, geht er den Weg an das Kreuz. Offensichtlich ist Jesu Liebe so groß, dass sie auch seine Gegner mit einbezieht. Und offensichtlich ist auch Jesu Bindung an den Vater so stark, dass er gehorsam in den Tod geht. Gemeinschaft, Koinonia, ist das Wort, welches Paulus nutzt, um diese Verbindung aus Liebe zu den Menschen und Gehorsam zu Gott zu beschreiben. Jesus ist nicht nur unser Vorbild für Gemeinschaft, Jesus Christus macht Gemeinschaft überhaupt erst möglich. Wenn wir in der Gemeinde Gemeinschaft pflegen, dann ist dies nur durch unsere Verbindung zu Jesus Christus möglich. Wir erkennen uns gegenseitig an als Menschen, die mit Christus verbunden sind. Wir gehen mit Christus seinen Weg, seinen Weg der Liebe zu allen Menschen und seinen Weg im Gehorsam zu Gott. Hier bei dem Thema Gehorsam wird es schwierig. Wir singen gerne davon, wie groß Christus ist. Und je mehr wir davon singen, desto mehr beeinflussen solche Liedtexte auch unsere Gedanken. Tatsächlich steht ja im Text, Gott hat Christus hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen. Das steht alles in unserem Text. Und wir denken dann, diese Großartigkeit von Christus, die muss doch bei uns auch schon irgendwo zu sehen sein. Müssen wir tatsächlich auch den Weg der Niedrigkeit gehen, den Christus gegangen ist? Müssen wir Gott gehorsam sein? Mein Eindruck ist manchmal, dass das, was Christus für uns getan hat, dass wir dann den Eindruck haben, diesen Weg der Niedrigkeit, den Christus gegangen ist, den brauchen wir nicht mehr zu gehen. Christus ist ihn ja schon gegangen und deswegen könnten wir irgendwie ja, direkt da eine Abkürzung finden. Wenn wir den Text hier lesen, Philipper 2, Gott hat Christus erhöht, nachdem dieser seinen Weg bis an das Ende gegangen ist. Ein Weg in Liebe zu den Menschen, ein Weg im Gehorsam zu Gott. Christus ist diesen herausfordernden Weg gegangen. Wir selbst sind auf dem Weg mit Christus. Wir leben in der Gemeinschaft mit Christus, eine Gemeinschaft, die Christus uns durch seinen Geist schenkt. Und wir gehen diesen Weg als sterbende Menschen. Wir gehen diesen Weg als sterbende Gemeinde. Wir nehmen ab, damit Christus in uns zunehmen kann. Und dann passiert etwas Großartiges. Wir sind mit dabei, wenn Paulus schreibt, vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. In diesen Gedanken steckt eine Weite, die unser Bild von Gemeinschaft prägt. Unsere Gemeinschaft ist keine geschlossene Gesellschaft. Unsere Gemeinschaft ist durch Christus gestiftet. Christus nimmt uns hinein in seinen Tod, in seine Auferstehung und in seine Herrlichkeit. Christus zeigt uns seine Liebe zu den Menschen und seinen Gehorsam dem Vater gegenüber. Und Christus ermöglicht uns Gemeinschaft untereinander, indem er uns zeigt, worauf es am Ende ankommt. In jeder Hinsicht, wie ein Mensch zu leben, erniedrigt, unter Gott, gehorsam bis zum Tod. Erinnert ihr euch noch, wo Paulus sich befindet, als er diesen Text schreibt? Ja, Paulus ist im Gefängnis. Er weiß nicht, wie seine Gefangenschaft ausgehen wird. Und obwohl er im Gefängnis ist, weiß er sich gemeinschaftlich verbunden mit den Christen in Philippi. Er schreibt am Ende seines Gedankenganges zu dem Thema Gemeinschaft, wenn ich mein Leben geben müsste, würde ich mich freuen, denn es wäre wie ein Opfer und ein Dienst für euren Glauben. Ja, ich freue mich wirklich mit euch allen. Und ihr sollt euch genauso freuen. Ja, freut euch mit mir. Gemeinschaft miteinander zu haben, das bedeutet nicht nur, sich zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen. Ich meine, es ist ja deutlich, dass Paulus gar nicht in dieser Situation war, dass er die anderen treffen konnte. Gemeinschaft bedeutet, füreinander da zu sein. Füreinander da zu sein, ohne Vorbehalte. Christus zeigt seine Liebe für die Menschen. Er zeigt seinen Gehorsam gegenüber Gott. Und damit ist Christus unser Vorbild für echte Gemeinschaft. In seinem Tod am Kreuz erkennen wir seine Liebe und seinen Gehorsam. Und daran sollen wir denken im Umgang miteinander. Jesus Christus ermöglicht uns echte Gemeinschaft. Amen.